SWR 2 aktuell.
Schönen guten Abend an diesem Samstag. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in dieser halben Stunde. Russlands Präsident Putin äußert sich nach dem Terroranschlag bei Moskau. Er versucht, der Ukraine den Anschlag zuzuschieben, obwohl es ein Bekennerschreiben des IS gibt und deutsche Politiker befürchten Konsequenzen für die Ukraine. Eines unserer Themen jetzt in SWR 2 aktuell. Außerdem, die Diskussion um das Cannabis-Gesetz geht weiter. Die Unionsfraktion hat den Bundespräsidenten aufgerufen, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Und große Anteilnahme in Großbritannien. Einen Tag, nachdem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, ist ihr Gesundheitszustand das beherrschende Thema im Vereinigten Königreich. Jetzt aber erstmal nach Russland. Mindestens 133 Tote, mehr als 100 Verletzte und viele offene Fragen, die sich stellen. Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau. Bewaffnete haben auf Menschen geschossen, die ein Rockkonzert besuchen wollten, zündeten Sprengsätze und das Dach des Gebäudekomplexes ging in Flammen auf. Passiert vor etwa 24 Stunden. Das Entsetzen ist groß. Menschen spenden Blut, trauern, indem sie Blumen niederlegen und Kerzen anzünden. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Am Tag nach dem brutalen Terroranschlag sagt Andrei Worobjow, Gouverneur des Moskauer Gebietes, direkt vor dem Gebäudekomplex Krokus City Hall stehend: Die Retter gelangten in den Konzertsaal selbst. Der ist völlig ausgebrannt, das Dach weitgehend eingebrochen. Leider wurden bei den ersten Durchsuchungen Fragmente von Todesopfern gefunden. Die Retter sind rund um die Uhr in mehreren Schichten im Einsatz und wir unterstützen mit Ausrüstung und allem, was nötig ist. Mit Maschinenpistolen hatten die Terroristen um sich geschossen und Brandsätze gelegt. Kein Terroranschlag in der Geschichte Russlands hat mehr Todesopfer gefordert als dieser. Nach einem ersten Bekennerschreiben der islamistischen Terrormiliz IS schickte die am Samstagnachmittag eine Bekräftigung hinterher, den Anschlag tatsächlich mit vier eigenen, mit Maschinenpistolen, Messern und Brandbomben bewaffneten Kämpfern begangen zu haben, weil Russland zu den Ländern gehöre, die den Islam bekämpften. Auf diese IS-Erklärungen ging Präsident Putin in seiner ersten Rede nicht ein. Er sagte zu den Festnahmen, der Inlandsgeheimdienst FSB meldete insgesamt 11, alle vier unmittelbar am Terroranschlag Beteiligten, alle, die geschossen und Menschen getötet haben, wurden ausfindig gemacht und festgenommen. Im Gebiet Bryansk war das, so der FSB, also nahe der Grenze zur Ukraine, dem Land, gegen das Russland seit über 2 Jahren Krieg führt. Wladimir Putin: Sie versuchten zu fliehen und bewegten sich in Richtung Ukraine, wo nach vorläufigen Angaben von ukrainischer Seite ein Fenster für sie vorbereitet wurde, damit sie die Staatsgrenze überqueren können. Die Ukraine dementierte jede Beteiligung, jedes Wissen, aber mehrere russische Spitzenpolitiker und das russische Staatsfernsehen verbreiteten die These von der ukrainischen Beteiligung auch ohne Beweise immer wieder. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärte auf Telegram, dass die Terroristen, sie sprach von verdammten Bastarden, sich in der Ukraine verstecken wollten. Später erklärte sie im russischen Staatsfernsehen, ohne der Ukraine direkt die Schuld am Terroranschlag zu geben: Im Verlauf der letzten Jahre wurden vom Kiewer Regime aktive und systematische Terroraktivitäten gegen die russischen Bürger verübt. Darum diese ernsten Fragen: Was hat der Westen in diesen Jahrzehnten auf ukrainischem Boden gezüchtet, dieses Kiewer Regime? Wohin gehen die Milliarden von Euro und Dollar und die Massen von Waffen aus der Ukraine? Am Tag nach dem Anschlag Schlangen vor Blutspendezentren, Menschen legten Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Anteilnahme in Moskau und anderen russischen Städten und auch aus dem Ausland, auch von deutschen Spitzenpolitikern. Was passiert in den nächsten Stunden und Tagen? Nochmal Russlands Präsident Putin: Den 24. März erkläre ich zum Tag der nationalen Trauer. In Moskau, im Umland und in allen Regionen des Landes wurden zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus und Sabotage eingeführt. Die Hauptsache jetzt ist es, die Hintermänner dieses blutigen Massakers daran zu hindern, neue Verbrechen zu begehen.
Ein Bericht von Frank Eichmann aus Moskau. Und nach dem Anschlag befürchten deutsche Politiker Folgen für den Krieg in der Ukraine. Grund sind die Behauptungen Putins, dass eine Spur dorthin führe, trotz eines Bekennerschreibens der islamischen Terrororganisation IS. Jim Bobnik-Schass berichtet aus Berlin.
Wird Russland den Anschlag bei Moskau als Vorwand benutzen, um seine Angriffe auf die Ukraine auszuweiten? Davor warnt unter anderem der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Badefuhl. Russland habe seine Verletzlichkeit gezeigt, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Badefuhl befürchtet, dass Putin mit noch mehr Wut in der Ukraine vorgehen wird. Der grünen Europapolitiker Anton Hofreiter warnte davor, nach dem Anschlag in Moskau Falschmeldungen zu glauben, die gezielt in Richtung Ukraine gestreut würden. Das Bekennerschreiben des Islamischen Staates sei nach Ansicht von Experten echt, sagte Hofreiter den Funke-Zeitungen. Alles deute auf islamistische Terroristen hin. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat den Angriff als kaltblütigen Mord bezeichnet, zu politischen Zwecken. Das sei immer falsch, egal von wem und gegen wen, so Buschmann. Das Auswärtige Amt forderte auf der Plattform X, die Hintergründe des Anschlags in Moskau müssten rasch aufgeklärt werden. Von Reisen nach Russland werde weiterhin dringend abgeraten.
Ein Bericht von Jim Bob Nikschas aus Berlin. Jubel in der Kifferszene, Erleichterung bei Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD und Ernüchterung bei etlichen Landes- und Bundespolitikern. Ab dem 1. April sind in Deutschland der Besitz, der Eigenanbau und der Konsum von Cannabis in beschränkten Mengen erlaubt. Die meisten Länder haben sich gestern im Bundesrat enthalten und damit den Weg freigemacht. Einen Tag nach der Entscheidung gibt es weiter Kritik an dem Gesetz. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Alexander Peutz, bemängelt vor allem drei Punkte. Er hat dem Norddeutschen Rundfunk gesagt:
Erstens, wir haben keinerlei Übergangsfristen, um uns quasi auf dieses Gesetz momentan vorzubereiten. Zweitens, es kommen zu den momentanen Kontrollen, die wir als Polizei durchführen müssen, neue Kontrollen hinzu. Drittens, ist nicht geregelt, wie es mit dem Straßenverkehr aussieht, wie die Auswirkungen auf den Straßenverkehr aussehen. Als Beispiel der THC-Grenzwert ist momentan noch nicht klar definiert, noch nicht klar festgelegt.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Alexander Peutz, bei NDR Info. Und auch die Kritik von CDU und CSU reißt nicht ab. Die Unionsfraktion im Bundestag hat jetzt Bundespräsident Steinmeier aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterschreiben und damit zu stoppen. Unser Korrespondent aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Jan Zimmermann, sieht ebenfalls mehrere Punkte kritisch, unter anderem die fehlenden Grenzwerte im Straßenverkehr. Hier ist sein Kommentar.
Die Entscheidung für das Cannabisgesetz und damit für die Teillegalisierung sind mutig. Die Bundesregierung geht damit einen neuen Weg in der Drogenpolitik. Weniger mutig und vielmehr chaotisch wirkte der Bundesgesundheitsminister bei der Vorbereitung des Gesetzes. So gibt es nun wenige Tage vor dem Inkrafttreten immer noch offene Fragen. Zum Beispiel beim Blick auf den künftigen Grenzwert im Straßenverkehr. Diese und andere ungeklärten Punkte waren und sind eine Steilvorlage für die Gegner. Es gibt mehrere Teile des Gesetzes, die nicht nachvollziehbar sind. Das Kiffen wird zum 1. April legal. Legal kaufen kann man die Droge weiter nicht. Erst ab dem 1. Juli kann sie legal bezogen werden, als Mitglied in einem Anbauverein. In der Zwischenzeit kann der Schwarzmarkt nochmal schön Kasse machen und seinen meist verunreinigten, gefährlichen Stoff verticken. Dass die Kritik der Innen- und Justizminister nicht berücksichtigt wurde, könnte Lauterbach noch heftig auf die Füße fallen. Bisher verurteilte Cannabiskonsumenten sollen rückwirkend freigesprochen werden, wenn ihre Straftat künftig nach den neuen Regeln legal ist. Diesen Teil des Gesetzes hätte man zeitlich nach hinten verschieben können und sollen, um Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht unnötig zu belasten. Die Ampelregierung hätte dem Gesetzgebungsprozess mehr Zeit geben und die Bedenken der Kritiker stärker berücksichtigen müssen. Doch trotz dieser Kritik bietet das Gesetz eine Chance, die bisher gescheiterte Drogenpolitik zu beenden. Wer weiß, wie stark der Cannabiskonsum in den vergangenen Jahren unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen angestiegen ist und wie viele Menschen dadurch in die Drogenabhängigkeit geraten, kann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, wir machen weiter wie bisher. Die Kritiker, allen voran CDU und CSU, haben es versäumt, ein Gegenkonzept in die Debatte einzubringen, eine Alternative zur Teillegalisierung. Und mit der Aussage mancher Unionspolitiker vor der Abstimmung im Bundesrat, nicht an dem Gesetz arbeiten, sondern es stoppen zu wollen, wenn es in den Vermittlungsausschuss kommt, haben sie dem demokratischen Prozess geschadet und genau das Gegenteil erreicht. Erst diese Blockade mit Ansage hat dazu geführt, dass sich viele Ampel Ampelpolitiker in den Ländern gegen den Vermittlungsausschuss entschieden haben. Die Union hätte dort das aus ihrer Sicht Schlimmste noch verhindern können, Chance vertan. Jetzt kommt das Gesetz, wie es auf dem Tisch liegt. Immerhin, es ist so angelegt, dass dessen Wirkung insbesondere auf den Kinder- und Jugendschutz in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand soll. Das müssen Lauterbach und alle anderen Befürworter nun ernst nehmen. Nur so kann Vertrauen in die neue Drogenpolitik entstehen. Es gilt, Fehlentwicklungen aufzuspüren, Fehler einzugestehen, das Gesetz zu ändern oder gar wieder zu kippen, wenn Wirkung und Ziel verfehlt werden. So wird nicht nur die Einführung, sondern auch der Umgang mit dem Gesetz und die Weiterentwicklung Mut brauchen.
Die Meinung von Jan Zimmermann aus dem ARD Hauptstadtstudio. 18.15 Uhr, Sie haben SWR 2 aktuell eingeschaltet. Trotz internationaler Kritik ist in Hongkong das umstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. Im Eilverfahren und ohne Gegenstimmen hatte das Hongkonger Parlament das Gesetz in dieser Woche verabschiedet. Vergangene Nacht ist es in Kraft getreten. Verrat, Sabotage, Aufruhr, Diebstahl von Staatsgeheimnissen und Spionage können jetzt mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden. Doch was genau unter solchen Vorwürfen zu verstehen ist, bleibt vage und unklar. Wie groß die Unsicherheit ist, zeigt ein Beispiel aus einem unabhängigen Buchladen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Denn allein Bücher zu besitzen, die von den Behörden in Hongkong als separatistisch eingestuft werden könnten, kann mehrere Jahre Gefängnis nach sich ziehen. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Hongkong.
Ein schmales Treppenhaus führt in den vierten Stock.
You have to walk up like.
Man muss ein paar Minuten hochlaufen und ein paar Mal durchatmen, bevor man diesen Buchladen erreicht, erzählt Song Wai-Wa. Er hat vor 2 Jahren gemeinsam mit anderen ehemaligen Journalisten einen unabhängigen Buchladen gegründet. Der Raum ist nur 28 Quadratmeter groß und trotzdem hell. Bücherregale aus warmem Holz säumen die Wände, vieles davon selbst geschreinert. Vor einer Fensterfront ist eine Theke mit Stehhockern angebracht. Das Holz stammt noch aus Soms journalistischer Vergangenheit, noch bevor in Hongkong eine Reihe von unabhängigen Medienhäusern dicht gemacht wurden. Das ist aus unserer früheren Nachrichtenredaktion. Es war der große Tisch. Wir haben versucht, ihn zu zersägen und ihn zu einer Art Tresentisch umzubauen. Durch das harte Durchgreifen der Hongkonger Regierung auf Druck Pekings nach den prodemokratischen Protesten im Jahr 2019 wurden die freien Medien in Hongkong fast vollständig demontiert.
Civil society just dismantle or simply disappear.
Viele zivilgesellschaftliche Organisationen lösen sich auf oder verschwinden einfach. Die Menschen haben also weniger Möglichkeiten, sich zu treffen und zusammenzukommen. Wir wollten also eine Buchhandlung eröffnen, die nicht nur Bücher verkauft, sondern auch ein öffentlicher Raum ist, in dem die Leute abhängen, lesen und sich einfach nur treffen können.
And even just have a place to talk to each other.
Unabhängig nennt der 48-Jährige die Buchhandlung, weil die Bücher, die sie verkaufen, selbst ausgewählt und abseits vom Mainstream sind. Es gibt eine Ecke mit Secondhand-Büchern von Hongkongern, die die Stadt verlassen haben. Auch gibt es einen kleinen Bereich gesammelter Zeitungsartikel zum Lesen vor Ort und von Journalisten geschriebene Bücher, zum Beispiel über die in Peking niedergeschlagenen Demokratieproteste vom 4. Juni 1989. Die Ereignisse sind in Festland-China stark zensiert.
We want to keep this because this is the first print of history.
Wir wollen das aufbewahren, weil es der erste Druck der Geschichte ist. Wir sind Journalisten. Wir machen unsere Arbeit, um zu dokumentieren. Wir versuchen, diese Bücher als Erinnerung an unsere Arbeit zu führen. Mit dem neuen, verschärften Sicherheitsgesetz, das heute in Kraft tritt, weiß Song Wai-Wa nicht, welche Bücher und Zeitungsartikel noch legal sind und welche nicht. Schon eine Publikation, die die Behörden als regierungskritisch und als Gefahr für die nationale Sicherheit einstufen, könnte Jahre Gefängnis bedeuten. Es gäbe keine klare rote Linie und keine Liste solcher Bücher, so Song Wai-Wa. Ein Risiko bleibt. Der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong wurden vor knapp 27 Jahren bei der Übergabe an die Volksrepublik China eigentlich weitgehende Autonomie- und Freiheitsrechte versprochen, für mindestens 50 Jahre. Stattdessen sind in den vergangenen Jahren zivilgesellschaftliche Räume unter dem Einfluss der kommunistischen Zentralregierung in Peking kleiner geworden.
Zurück nach Deutschland, nach Leipzig. Noch bis morgen findet dort die Buchmesse statt. Die Niederlande und die belgische Region Flandern sind Gastgeber. Es gibt klassische Lesungen und Vorträge, aber auch Literatur mit Musik und Installationen. Deutsch, niederländisch, flämische Gespräche, Briefwechsel und Podcasts sollen eine Bühne bekommen. Das Gastland will seine Veranstaltungen aber auch nutzen, um große Fragen wie die Klimakrise und Geflüchtete in Europa mit dem Publikum zu diskutieren. Und das alles interessiert die Menschen und entsprechend groß ist der Andrang an diesem Wochenende, wie Katja Weise aus Leipzig berichtet.
Dichtes Gedränge in den Messehallen. Insbesondere auf der parallel zur Buchmesse stattfindenden Manga-Comic-Con ist kaum ein Durchkommen. Da heißt es Nerven bewahren und sich gut vorbereiten.
Als Fokusdruck ist besonders wichtig, dass man was im Rucksack hat. Das heißt trinken, essen. Falls man halt nicht an die Imbissbuden rankommt, wie wir auch gerade gemerkt haben, und sehr, sehr lange stehen müssen.
Stehen muss tatsächlich können, wer sich am Wochenende auf die Buchmesse wagt. Denn auch in den Gängen, die die einzelnen Hallen verbinden, bewegt sich die Masse allenfalls im Schneckentempo voran. Von den Schlangen vor den einzelnen Ständen gar nicht zu reden. Beim Lux Verlag, spezialisiert auf New Adult Romance und Sachbücher, stehen fast ausschließlich junge Frauen an. Und das einmal quer durch die Halle.
Also ich finde, das ist bei einer Messe ein bisschen zu erwarten. Also natürlich ist das schon anstrengend, wenn man anstehen muss, aber wenn man sich darauf vorbereitet, dann geht das, ja.
Bei Lux wird in diesem Jahr erstmals ein neues Schlangenkonzept ausprobiert.
Wir haben einen Eingang und einen Ausgang. Die Schlange ist auf der anderen Seite des Ganges, damit es hier keine Blockaden gibt. Unsere Kolleginnen winken dann immer jeweils die Leute rüber, wenn sie sehen, es ist wieder ein bisschen mehr Platz. Und sobald Leute rausgehen, kann man halt eben auch wieder Leute reinlassen.
Erklärt eine Lektorin des Lux Verlages das Konzept. Sie ist passend zum Stand himbeerfarben gekleidet. Hier leuchtet unter einem Sternenhimmel alles in Pink- und Rosa-Violett-Tönen. Auch die Einkaufskörbe, in denen sich die Bücher stapeln, sind kräftig pink.
Ja, nee, also es ist schon, wir haben auch diesmal den Stand um einiges vergrößert, eben auch um zu reagieren auf letztes Jahr, wo es dann doch schon sehr eng wurde. Also das musste schon sein, ja.
Bei den Schulbuchverlagen ist das Gedränge nicht ganz so groß. Hier findet sich am Rand der Halle noch ein Plätzchen zum Hinsetzen. Eine ganze Reihe erschöpfter Menschen hockt am Boden, die Beine von sich gestreckt.
Meine Frau steht noch hier hinten an irgendeiner riesigen Schlange. Und das ist schon die zweite oder dritte, wo sie sich angestellt hat. Und das war mir dann zu viel. Da habe ich mich lieber mal ein bisschen hingesetzt und ein bisschen ausgeruht.
Ein Paar mit einem Buggy kämpft sich durch. Viele Familien sind unterwegs auf der Messe, mit größeren, aber eben auch kleineren Kindern.
Es geht schon irgendwie, es ist viel los, ja, jetzt haben wir es gerade gewickelt. Ja, keine Ahnung, wie geht's?
Für die Buchmesse nimmt man so einiges in Kauf.
Viele stöbern, wollen neue Bücher entdecken, besondere Editionen finden, bei den Signierstunden Autorinnen und Autoren treffen. Oder sie suchen Inspiration für eigene Projekte.
Genau, wir sind hier auf Entdeckertour, weil wir tatsächlich eine neue Buchhandlung gründen wollen und suchen uns Titel, die uns ansprechen. Und deswegen ist es sehr spannend und sehr schön.
Auch beim Rowohlt Verlag ist viel los. Doch Frederik Eickmeier kann das nicht erschüttern.
Also der Trick ist für mich als gelernter Buchhändler, für mich ist das immer wie Weihnachtsgeschäft früher. Also wirklich diese 4 Tage, wo man von morgens bis abends einfach funktioniert und auf den Beinen ist und hinterher wirklich weiß, was man gemacht hat. Aber eigentlich sind das die 4 Tage, auf die man so lange gewartet hat, dass man sich freut, dass es so hoch hergeht.
Die Erschöpfung, die komme dann hinterher.
Ein Bericht von der Leipziger Buchmesse von Katja Weise. Seit Wochen hatte es etliche Spekulationen über den Gesundheitszustand der britischen Prinzessin Kate gegeben, Verschwörungserzählungen inklusive. Und seit gestern Abend ist klar, Kate hat Krebs und muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Das hat die Ehefrau von Thronfolger Prinz William in einer Videobotschaft mitgeteilt. Die Anteilnahme in Großbritannien an diesem Samstag ist riesig. Imke Köhler berichtet aus London.
Kate in gestreiftem Pulli und Jeans auf der Parkbank. So sieht man sie auf jedem Titelblatt. Das Schicksal der Prinzessin ist in Großbritannien das beherrschende Thema. Kate hatte ihre Videobotschaft, in der sie die Öffentlichkeit über ihre Krebsbehandlung informierte, mit den Worten beendet:
Please do not lose faith or hope. You are not alone.
Bitte verlieren Sie nicht Ihren Glauben oder Ihre Hoffnung. Sie sind nicht allein. Diesen Satz greift die Boulevardzeitung The Sun auf und schreibt: Kate, du bist nicht allein. Es spiegelt die Gefühlslage der Bevölkerung wider. Die Anteilnahme ist groß. Abgesehen von Kates Beliebtheit als Mitglied der Königsfamilie können sich in diesem Moment sehr viele Menschen mit ihr identifizieren. Sei es, weil sie selbst schon einmal an Krebs erkrankt sind oder weil sie wissen, wie sich eine Mutter fühlt, die selbst schwach ist, aber für die Kinder stark sein will. Erwartungsgemäß wird nun auch über den Zustand der Firma gesprochen, wie das Königshaus genannt wird. Es war der Plan von König Charles, die Firma zu verschlanken. Jetzt allerdings scheint sie unterbesetzt zu sein. Im Februar hatte König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist klar, dass auch Kate noch für längere Zeit ausfallen wird. Simon Lewis, der frühere Pressechef von Queen Elizabeth, sprach in der BBC von großen Herausforderungen, die dem Palast bevorstünden. Die Königsfamilie ist ohnehin kleiner geworden und nun sind zwei der wichtigsten Personen außer Gefecht gesetzt. Und der Prinz von Wales wird sich als liebender Ehemann natürlich auch darum kümmern wollen, dass sich die Prinzessin gut erholt. Tatsache ist, es gibt im Augenblick weniger Königshausmitglieder als früher, die royale Aufgaben wahrnehmen können. Kate, die als unabdingbare Säule des Königshauses gilt, wird in der Öffentlichkeit vermisst werden, denn sie zählt zu den berühmtesten Frauen der Welt. Nach den Erfahrungen der letzten Monate wird deshalb diskutiert, wie sich der Palast künftig verhalten sollte, welche Kommunikationsstrategie die richtige sein könnte. David Yelland, der ehemalige Chefredakteur der Sun, meinte in der BBC, das Problem, das die Königsfamilie erlebt hat, ist, dass es ein monatelanges Vakuum gab und das ist dann von den sozialen Medien gefüllt worden. Wir haben jetzt März. Wenn wir 6 oder 9 Monate weiterdenken, wird das Vakuum wieder entstehen und dann sind die sozialen Medien wieder da. Die britischen Boulevardmedien hatten sich seit Kates Operation im Januar zurückgehalten. Offenbar gab es entsprechende Absprachen zwischen dem Palast und der Presse. Außerdem ist Kate, anders als der König, nicht das Staatsoberhaupt. Es gab nicht die Erwartungshaltung, dass sie ihre Krankengeschichte öffentlich machen würde. David Yelland. Das Problem liegt nicht so sehr in diesem Land. Das Problem ist global wegen der sozialen Medien. Auch wenn es hierzulande konstitutionell einen großen Unterschied gibt zwischen dem König und Kate, außerhalb dieses Landes sind sie einfach zwei sehr, sehr berühmte Leute. Und deshalb können die sozialen Medien sehr schnell außer Kontrolle geraten. Vor diesem Hintergrund rät Yelland dem Palast, die Öffentlichkeit in gewissen Abständen auf den aktuellen Stand zu bringen. Vielleicht sind ja so die Spekulationen und Verschwörungstheorien in Zaum zu halten.
Imke Köhler berichtete aus London. Obwohl viele von uns in Deutschland glücklich sein sollten, sind wir offenbar weniger glücklich als die Menschen anderer Länder. Vor allem weniger als die Menschen in Finnland. Die sind nämlich im Weltglücksbericht diese Woche auf Platz 1 gelandet. Deutschland ist abgerutscht von Platz 16 auf Platz 24. Warum eigentlich, fragt sich unser Autor Gerhard Leitner in unserer Wochenkolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Gerhard Leitner.
Haben Sie am Mittwoch Glück gehabt? Etwa nicht. Dabei war doch am Mittwoch der internationale Tag des Glücks. Da hätte doch auf jeden Fall was gehen sollen in Sachen Fortuna. Aber mit diesen verordneten internationalen Tagen ist es ohnehin so eine Sache. Nehmen wir nur als Beispiel den Weltfrauentag. Der war am 8. März. Auf einmal war allen wichtig, wie sehr Frauen unsere Gesellschaft prägen, dass sie in vielen Teilen der Welt immer noch unterdrückt und benachteiligt werden und dass sich das ändern müsse. Und dass selbst bei uns noch große Ungleichheit in der Berufswelt herrsche und so weiter. Aber schon am 9. März sprach schon keiner mehr darüber und am 10. noch weniger wie im restlichen Jahr. So ein Jahrestag hat also nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Dabei sollten wir Frauen jeden Tag würdigen, genauso wie das Glück, das wir haben. Schon alleine, wenn man hier bei uns lebt. Es ist ein Riesenglück, dass wir hier in Sicherheit leben können und nicht beschossen werden, dass bei uns niemand verhungern muss. Es ist ein Riesenglück, dass wir ein funktionierendes soziales Netz haben, dass es starke Gewerkschaften gibt, die Hungerlöhne verhindern. Es ist auch ein Riesenglück, dass keiner verarmt, weil er Krankenhaus- oder Arztkosten nicht zahlen kann wie in den USA. Oder dass bei uns Wasser so einfach aus dem Hahn kommt und die Schule kostenlos ist. Und es ist ein Riesenglück, dass man seine Meinung frei äußern kann, selbst die größten Schwachköpfe dürfen das bei uns. Insofern sollten wir ein sehr glückliches Volk sein. Sind wir aber nicht. Laut Weltglücksbericht hat Deutschland ja sogar einen deutlichen Satz nach unten gemacht und ist von Platz 16 auf Platz 24 abgerutscht. Und ausgerechnet die Finnen stehen bereits zum 7. Mal an Platz 1. Ein Land, das noch nie einen Fußball-Weltmeister gestellt hat. Ein Land, in dem es viele Monate lang sehr dunkel ist, wo Alkohol unerschwinglich ist. Vielleicht ist es ja die Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die seit 1996 in Oulu ausgetragen wird. Oder der tägliche Saunabesuch, der die Finnen glücklich macht. Nein, die Glücksforscher haben eine ganz simple Begründung. Die Finnen vertrauen einander, sie kümmern sich umeinander und sie haben ein sehr hohes Maß an Chancengleichheit in Bezug auf Bildung, Gesundheit und soziales Ansehen. Punkt. Das sollte eigentlich ganz normal sein, aber offenbar sind wir davon noch ein gutes Stück weit entfernt. So ein Pech.